Also, das ist so ein Montag, wo ich tief beeindruckt bin. Da sitzt Thomas Wagner in einem Turmzimmer in Unterföhring und war bei den Löwen, war bei Octagon, war in Karlsruhe und ist jetzt in diesem verrückten Podcast. Was ist denn da los, Vicky?
Weißt du, wo ich beeindruckt von bin? Hm. Die Absprachen finden bei uns ja immer im bilateralen Chat statt. Ja. Dann sage ich so, machen wir wie letzte Woche 9 Uhr. Nein, also wirklich bitte vom Zeitplan 7:30. Ich weiß, das ist früh. Ist ja auch gar nicht schlimm für mich. Ich bin ein Frühaufsteher. Ja. 7.38 Uhr, nein, erstmal 7.28 Uhr. Es wird 5 Minuten später, ich muss mir erst noch einen Kaffee ziehen. Wahnsinn. Lässt mich hier antanzen, weil er ist ja auch sehr ungeduldig. Weil wenn ich eine Minute zu spät bin, kommt sofort das Ding. Ich bin drin, hakt's irgendwo. Es ist Wahnsinn. Also wer mich morgens so aus dem Bett scheucht, um dann mich in einer 8-minütigen Nachspielzeit zu zwingen, der braucht vor allen Dingen eins.
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
Gut, darauf war ich jetzt natürlich überhaupt nicht gefasst. Ich dachte, ich schmeiße den Ball gekonnt rüber und dann kommt irgendwie so, du nimmst den Volley, ja, und kickst ihn einfach zurück und lochst ihn ein. Also es ist schon bitter, richtig bitter an so einem wunderschönen Montag übrigens, der, glaube ich, eigentlich für alle ganz zufrieden war, oder? Ganz gut war. Nicht nur der Montag, sondern das Wochenende. Also insgesamt war das ein schöner Bundesligaspieltag, fand ich zumindest. Insgesamt. Naja, gut, wird auch von den Ergebnissen...
Wenn ich jetzt Gladbach-Fan wäre oder Wolfsburg oder Mainz, dann weiß ich jetzt nicht, ob ich das für so ein schönes Wochenende halten würde.
Das ist wohl wahr. Da sprichst du etwas an. Ja. Ja, aber ja, die erste Halbzeit war nicht so toll. Aber ich würde gerne noch nicht so gerne auf den BVB eingehen, sondern erstmal den Finger genau in die Wunde legen, wo sie eigentlich hin muss, oder wo der Finger eigentlich hin muss, nämlich nach Gladbach. Das geht so nicht weiter, oder? Also das ist ja ein Spiel gewesen, wo auch der hochgeschätzte Kollege Rocco Reitz, ich finde den Namen immer noch, Künstlername, und ich hätte den Künstlernamen wirklich gerne. Also ich finde es wirklich Wahnsinn. Also so kann
das
man
ist nicht. Ja, beides wird so ja potenziert. Rocco Reitz und der schöne Mike. Das ist ja, übrigens gestern, Das ist so lustig, bevor wir jetzt über Gladbach sprechen, was dann vielleicht nicht mehr so lustig ist, hat mir jemand geschrieben, als das 6-0 von Elversberg fiel, er hat gesagt, es triggert ihn dermaßen, er hat mit diesem Verein nichts zu tun, aber er klotzt jetzt als erstes immer auf Elversberg, weil er jetzt auch mittlerweile fast glaubt, dass die aufsteigen. Und er sagt, er muss jetzt die ganze Nacht bis zum Podcast morgen daran denken, was der schöne Mike zu Elversberg sagt. Und er sagt, er fühlt sich wie Legionen von Frauen, die es nicht in dein Leben geschafft haben, die immer nur an den schönen Mike denken. Ich fand's lustig.
Ja, das ist, er findet es lustig. Es gibt viele, die finden es gar nicht mehr lustig. Also ich kriege mittlerweile richtige Hassnachrichten, so nach dem Motto, warum quatschst du diese Mannschaft immer weiter nach oben? Warum ist es so, dass du ausgerechnet, was hast du denn mit Elversberg? Und was soll dieses ganze Gequatsche? Und dann funktioniert es auch noch. Also es hat in der letzten Saison ja fast funktioniert. Dieses Mal funktioniert es ja 1A. Also die gehen ja einfach durch, die sind schon durch.
Okay, und, aber darüber reden wir jetzt wirklich
nicht.
Ich
so
wollte einfach nur sagen, dass es Leute dazu gibt, die nachts von dir träumen. Jetzt lass uns über Gladbach sprechen.
Gut, okay, gut, wenn das so sein soll. Gladbach, Eugen Polanski, ist das der richtige Trainer für die Zukunft? Ja oder nein? Also, nachdem er ja wirklich hart gefeiert wurde und große Sehnsucht bestand, kann man jetzt davon reden, dass das jetzt tatsächlich etwas ist, was auf eine dauerhafte Lösung ist? Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen.
Naja gut, also man hat ja jetzt wirklich einiges versucht. Man hat den Trainer entlassen, man hat Roland Wirkus freigestellt. Also all das, was die Gladbach-Fans ständig angemahnt haben. Und die Bestandsaufnahme, die du eben gemacht hast, die ist leider, glaube ich, zutreffend. Auch ich habe immer gesagt, und das ist ja eigentlich das Gefährlichste, was dir passieren kann, dieser Kader ist wahrscheinlich zu stark, um abzusteigen. Jetzt muss man aber auch sagen, wenn man 14 Bundesligaspiele am Stück nicht gewinnt, ob man dann noch von Stärke sprechen kann, das wage ich zu bezweifeln. Und am Freitag die Leistung, die war natürlich wirklich höchst alarmierend, weil in so ein Spiel reinzugehen und dann nachher feststellen zu müssen, wir waren nicht wach in der Anfangsphase. Boah, da muss ich sagen, da hat jemand die Zeichen der Zeit, glaube ich, nicht ganz erkannt. Denn wenn du in so ein Spiel gehst, in einem engen Stadion gegen einen potenziellen Mitkonkurrenten und dann einfach nicht wach bist, dann finde ich, war das die zweite Hälfte der ersten Halbzeit eigentlich in Ordnung. Da hat Gladbach gut nach vorne gespielt, holst den Anschlusstreffer mit und kannst auch dieses Momentum gar nicht nutzen. Boah, es ist wirklich, glaube ich, jetzt spielen sie gegen die Bayern und da kannst du jetzt auch nicht von Punkten ausgehen. Und dann hättest du nach 8 Spielen 3 Zähler. Dann kommen die Spiele, die du eigentlich gewinnen musst, aber dann wird ja der Druck noch größer da drauf sein. Ruven Schröder hat gesagt, ja, Eugen Polanski würde ich eigentlich gerne weitermachen. Der hat jetzt 4 Spiele, 2 Punkte. Das ist eine Gemengenlage mit vielen Fragezeichen. Und wenn die Verletzten nicht schnell zurückkommen, die vorne ein bisschen was bringen, wie Kleindienst, der ja auch eine Mentalität mitbringt, wie Hack und Honorar, dann wird's für Gladbach, glaube ich, echt leider schwer.
Ja, es ist vor allen Dingen auch so, kann es sein, dass man sich jetzt versucht, noch in irgendeiner Form in den Winter zu retten und dann den Kader nochmal überdenkt, weil es ist ja irgendwo auch scheinbar ein strukturelles Problem. Kann mir niemand erzählen, dass das jetzt ein Kader ist, der in sich funktioniert. Eugen Polanski ist, glaube ich, jemand, der erstmal einfach auch motivieren kann. Er ist so für mich so ein bisschen der Sandro Wagner in Gladbach. Aber es ist immer die Frage, reicht das dann am Ende des Tages oder müsste man sich über den Kader dann im Winter nochmal Gedanken machen, auch wissend, dass Wintertransfers natürlich nicht immer so besonders gut sind, dass der Markt dann nicht so besonders gut ist, aber trotzdem vielleicht dann doch noch eine Chance gibt, weil ich kann mir gut vorstellen, dass ohne, dass du da wirklich tiefe Veränderungen schaffst, sonst gäbe es ja keinen neuen Sportchef, ist das kaum noch möglich, sich da wirklich frei zu schwimmen. Denn die Lage ist ja augenscheinlich doch dramatischer, als man gedacht hat.
Ja klar, gut, es gibt auch Wintertransfers, die haben auch schon geklappt, das will ich gar nicht sagen, aber du hast 2 Punkte angesprochen, also Eugen Polanski, da hat jeder gedacht, das ist ein Junge aus einem eigenen Stall, alle sagen, ja, das ist ein richtig guter Trainer, das habe ich wirklich auch von Spielern gehört, die Fans stehen dahinter, also besser kannst du ja eigentlich gar nicht anfangen, dann holst du in der 90. Minute einen Punkt in Leverkusen, du denkst, boah, das ist es und wirst dann so rasiert zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Das ist ja das schlimme Ergebnis von den 4 Spielen. Und du kannst ja jetzt eigentlich schon nicht mehr davon sprechen, nach 4 Partien, dass er eine Art Aufbruchstimmung macht. Also Niko Kovac ist es letztes Jahr gelungen. Der hat, glaube ich, von den ersten 6 Spielen in Dortmund sogar 4 verloren. Und trotzdem hat er an den Basics gearbeitet und hat so einen langsamen Aufbruch gemacht. Aber Dortmund war in einer anderen Situation. Hier geht's ja jetzt wirklich um die sportliche Existenz. Und du hattest hier auf dem Platz trotz allem mit Friedrich, Elvedi, mit Dix, mit Engelhardt, mit Sander, mit Kastrop, Neuhaus, auch Reitz. Wir haben ihn so gelobt nach der U21. Entschuldigung, ich habe diesen trockenen Husten, den man einfach nach einer... Naja, der ist bei mir einfach nur Nachhinein, wenn ich so viel morgens früh rede, obwohl ich nicht erkältet bin.
Kaffee ziehen hilft noch kurz vor dem
Podcast. Ja klar, so. Ganz genau. 8 Minuten hat die Stimme schon hier gelitten. Du hast eigentlich ja Spieler im Kader, wo du sagst, die wissen zumindest ihre Erfahrung einzubringen oder worum es jetzt geht, obwohl auch eine Menge verletzt ist. Und diese These haben wir beide ja schon lange angestellt, dass dieser Kader in sich trotz einzelner Qualität wahrscheinlich nicht gut zusammengestellt ist. Aber jetzt hast du ja auch Überlegungen, die Ruven Schröder anstellen muss. Ist Polanski, wenn du den jetzt noch 2 Spiele verlieren lässt, ist er damit eigentlich schon verbrannt? Was machst du dann mit einem, den du dir eigentlich im eigenen Verein rangezogen hast? Musst du jetzt schon über Rettungsmaßnahmen nachdenken, à la Friedhelm Funkel? Oder ist das noch zu früh? Das sind alles Fragen, die ich finde, die man sich in Gladbach stellen muss. Und ich finde so dieses, das Programm war bisher auch noch nicht mal so bockschwer. Ich weiß gar nicht, auch als neuer Mann, Ruven Schröder, du kommst dahin, wo hast du jetzt den ersten Anpack? Und diese Gedanken, dass deine Mannschaft wahrscheinlich im Moment doch nicht stark genug ist für den Abstiegskampf, das muss ja erstmal bei allen einsickern. Und das ist meiner Meinung nach fast die schwierigste Situation.
Gut, aber das ist ganz interessant. Was macht denn den Job bei Gladbach so interessant, dass Ruven Schröder sofort sagt und vor allen Dingen bei der Situation so interessant, dass man sagt, yippie, da gehe ich mal hin. Und wo könnte der Anpack sein, deiner Meinung nach? Wo musst du jetzt rein? Musst du der bessere Trainer sein? Musst du der Motivator sein? Musst du den Kader, der ja augenscheinlich entweder komplett zerstritten ist und wo keiner mehr dem anderen traut und sich auf den anderen mehr verlässt und das einfach nur wirklich dann einfach Ich-AGs sind, ist dann Hauptjob, das alles wieder zusammenzulöten, die verschiedenen Kabel wieder aneinander zu binden. Musst du mit dem Trainer sprechen? Musst du gar, so wie du gerade eben gesagt hast, ein Feuerwehrmann à la Bruno Labbadia zum Beispiel oder wen auch immer, gibt's ja ganz gute Kandidaten momentan auf dem Markt. Oder ist das die erste Amtshandlung? Was mir fehlt, ein bisschen die Magie, aber da du ja derjenige bist, der sich mit Fußball auskennt von uns beiden, wirst du es uns erzählen können.
Also ich glaube, erstmal musst du jetzt einen Schnitt drunter machen und musst sagen, okay, in dieser Saison geht's hier einfach nur ums sportliche Überleben, um nichts anderes mehr. Du brauchst, glaube ich, nichts anderes zu denken. Du musst jetzt schon das Mindset für alle für den Abstiegskampf ausrufen. Das ist das Erste. Das Zweite, du brauchst zwei Mannschaften oder drei, die die hinter dir lässt. Und das müssen sie jetzt auch alle irgendwie einsehen, warum Ruven Schröder auf Gladbach reflektiert, hast du gerade mir die Frage gestellt. Ja, weil Borussia Mönchengladbach immer noch eine der Top 5 Marken im deutschen Fußball ist und auch international immer noch einen Wahnsinnsnamen hat. Wenn so ein Verein dich anruft, dann, wenn du ein bisschen Selbstvertrauen hast, dann gehst du dahin. Vor allen Dingen Ruven Schröder war ja jetzt ein bisschen aus dem Blick, weil er in Österreich war, da knapp nur ein Jahr. Ich könnte mir vorstellen, dass er noch ein bisschen was von seinem Abschied aus Schalke korrigieren möchte, der ja damals so im Oktober aus privaten Dingen zurück und dann war er später in Leipzig. Also die Aufgabe ist hochattraktiv, aber sie ist brutal schwer. Also du kommst da nicht hin und sagst, ah, die brauchen jetzt nur mal einen Sieg und kommen dann ins Laufen. So leicht wird es, glaube ich, nicht sein.
Dann gucken wir mal auf eine Mannschaft, die letztes Jahr eigentlich noch richtig gut funktioniert hat und dieses Jahr funktioniert schier gar nichts mehr. Was ist los mit Mainz 05? Mhm. Gut, du kannst gegen Leverkusen verlieren. Wenn du die beiden Kader anguckst, glaube ich, dann habe ich keine weiteren Fragen mehr. Leverkusen kommt immer noch mit dem Rückenwind des neuen Trainers. Da ist vieles sehr gut gelaufen. Und jetzt ist es aber trotzdem so, dass Mainz sich ja auch ein Stück weit mal aufbäumen müsste und die haben ein Heimspiel gehabt, also am Bruchweg. Könnte man jetzt tatsächlich einfach aus dem nicht schlecht gespielt, muss man auch sagen, haben sich auch wieder rangekämpft, aber dennoch stehen sie ganz tief unten drin. Und die Frage ist, woran liegt es? Ich habe zumindest in Sachen Effektivität, da habe ich ein Problem bei Mainzer Spiel. Also du musst am Ende des Tages auch Tore schießen. Gut, jetzt haben sie welche gemacht, aber auch eine Elfer dabei. Woran liegt es, dass Mainz plötzlich den Bo-Henriksen-Effekt dann doch vielleicht nicht mehr so ganz hat, wie es in der letzten Saison noch war?
Na gut, also Bo-Henriksen hat sie erst aus fast verzweifelter Lage gerettet. Top. Dann hat er letztes Jahr Platz 6 geschafft. Top. Also ich glaube, da können wir jetzt erstmal alle Fragezeichen wegradieren, ob dieser Trainer auch mehr kann als nur motivieren. Ich glaube, hier tritt das Phänomen wieder ein, dass eine Mannschaft, die eigentlich gar nicht darauf ausgerichtet ist, so eine starke Saison spielt. Die sind Sechster geworden. Das hätte ja sogar für die Europa League reichen können. Jetzt ist es die Conference League. Ja. Und ich glaube schon, dass das Spiel auch verändert, dass du dann denkst, ey, wir sind also Top 6 Bundesliga. Das ist ja schon ein brachial gutes Ergebnis. Zwischendurch wurde ja sogar mit der Champions League geliebäugelt, weil sie auf diesen Plätzen standen. Und vielleicht lässt das bei dem einen oder anderen Spieler 3-5% nach. Dann hast du vielleicht, manchmal kommst du ja in eine Saison, da läuft einfach alles gut, auch im Defensivverbund, weil der Gegner seine Tore nicht macht. Du hast auf einer anderen Seite eine Saison, da geht's um Standards und du kriegst jede Woche ein Standardtor und du weißt eigentlich gar nicht, wie es passiert, weil sie es dann immer weiter verfolgt. Das heißt, dieses, was sie hinten mit ihrer Dreierkette hatten, diese enorme Stabilität, die ist im Moment irgendwie nicht so gegeben, obwohl sie mit Chor, Bell und Da Costa ja wahnsinnig viel Erfahrung haben. Vielleicht hat der ein oder andere da letztes Jahr auch ein bisschen überperformt. Das kann sein. Dann ist im Mittelfeld sehr viel auf Amiri, also sehr viel Verantwortung, der ihr eigentlich auch gerecht wird. Aber die anderen, weiß nicht, sollen wir das Verstecken nennen oder sind nicht so da, obwohl sie zum Beispiel mit Sano, wie ich finde, einen riesen Mittelfeldspieler haben. Dann hast du Nebel. Der ist letztes Jahr irre durchgestartet. Der spielt eine fantastische U21-EM. Auch das macht was mit jungen Leuten. Und vorne, Hollerbach kommt dahin mit großen Erwartungen, verletzt sich relativ früh. Burkhard ist weg. Du hattest diesen Ärger mit Viper. Dann hast du im Kopf die Conference League. Du warst in Nicosia. Da hast du emotional, glaube ich, ein paar Körner auch verbraucht. Jetzt hast du übernächste Woche spielst du gegen Florenz zu Hause. Auch das ist alles irgendwie so ein bisschen da. Und dann denkst du vielleicht noch, naja, irgendwann werden wir schon die PS auf die Straße bringen. Und aus diesem ganzen Mischmasch, alles, was letztes Jahr gut gelaufen ist, läuft jetzt eher schlecht. Und du hast es vollkommen richtig gesagt. Das war ja kein schlechtes Spiel gegen Leverkusen. Aber wieder keine Punkte. Du hast jetzt 4. Ich meine, die gute Nachricht für Mainz und Gladbach ist, dass ja alles noch relativ übersichtlich unten beieinander ist. Aber ich glaube, auch für Mainz wird das eher insgesamt eine schwierigere Saison werden. Ich glaube, die Prognose ist nicht gewagt.
Das sehe ich ganz, ganz ähnlich. Lass uns vielleicht noch mal ganz kurz auf eine Mannschaft eingehen, wo ja, oder für die ja prognostiziert wurde, das muss jetzt auch mal Richtung Champions League gehen, Eintracht Frankfurt. Teilweise wirklich, wirklich brillante Spielerei, dann aber auch wieder, denkst du so, huch, was ist mit Frankfurt los? Dann fehlt irgendwie auch nochmal so der letzte Punch und das ist ja auch letztendlich dann am Ende auch dafür, finde ich zumindest, dafür verantwortlich, dass sie in der Tabelle jetzt okay stehen, aber eben noch hinter den Erwartungen, ich glaube, das kann man so sagen, ein bisschen zurückhängen. Freiburg schlecht gestartet in die Saison, kommt langsam, schafft immerhin dann zu Hause ein 2-2 gegen Frankfurt. Also so die beiden Mannschaften, die man jetzt berechenbar doch weiter vorne einsortiert hätte, sind ausgerechnet die beiden, die sich erstmal noch ein Stück weit finden müssen. Zumindest ist das mein Eindruck. Wie siehst du das?
Ja, Freiburg spielt eine gewisse Stabilität, aber spielen zu viele Unentschieden und spielen echt dieses Jahr nach vorne auch nicht so spektakulär, wie man das ja immer vermeintlich. Also ja. Freiburg hat ja den Ruf, toller Fußball, Breisgau, Brasilianer, ist alles ein bisschen anders. Das haben wir hier auch schon mal in der Folge so vor einem Monat besprochen, dass dieses Spiel von Freiburg eigentlich gar nicht so spektakulär ist. Das war früher in der Anfangsära mit Volker Finke, mit diesem kleinen Platz, der ja praktisch lang wie breit war, da sehr viele Kurzpassstaffetten. Freiburg ist stabil, Freiburg ist gut organisiert, Freiburg hat mittlerweile auch eine Menge Qualität individueller Art im Kader, aber so richtige Spektakel ist das nicht und finde das aber auch gar nicht krass schlimm für Freiburg, weil Julian Schuster hat diesen Übergang von Christian Streich wunderbar gemanagt. Unter Christian Streich haben sie übrigens ähnlich gespielt wie jetzt und dann wird es vielleicht mal eine Saison ohne Europapokalteilnahme. In den letzten 4 waren sie ja 3-mal da. Frankfurt. Ja, was soll man dazu sagen? Ich finde, Frankfurt ist das Vorzeigeprojekt oder der Vorzeigeklub von all den Traditionsvereinen, die versuchen, an frühere Stärken wieder anzuknüpfen. Da darf man aber, ich glaube, da liegen die Probleme ganz klar auf der Hand. Du hast Kawasanch versprochen, dass er Stammtorwart wird. Der hat einen Kreuzbandriss, hat den konservativ behandeln lassen. Trapp ist dann nach Paris gegangen, obwohl er da jetzt eigentlich auch keine Aussicht auf Stammtorwart hat. Dann kam Zetterer, sehr solider Vertreter aus Bremen. Und du hast jetzt Kawasanch relativ früh ins Wasser geworfen und musst feststellen, dass er noch nicht so weit ist. Also dieser Freistoß von Griffo, das ist ein Torwartball. Jetzt ist natürlich klar, gerade ein junger Torwart braucht auch Spielpraxis, um wieder zu seiner Stärke zu kommen. Und dass, wenn er sein Potenzial abruft, einer der besten in Europa werden könnte. Ich glaube, da habe ich keine Zweifel dran. Aber mitten in der Liga jemanden so aufzubauen, ist nicht so ganz einfach. Dann hast du davor Robin Koch, der spielt, glaube ich, seine schlechteste Phase in der gesamten Saison. Und das just zu einem Moment, wo er sogar gehandelt wurde, dass er in der Nationalmannschaft mal Chancen hätte. Gestern wieder dieser Fehler da in der Anfangsphase, genau wie gegen die Bayern in den ersten 2 Minuten. Krass. Theat ist nicht in Form. Christensen ist ein emotionaler Bolzen. Der ist jetzt gerade erst zurückgekommen. Und dann guckt ihr mal das Mittelfeld an. Uzun, Larsen, Chaibi, wie jung die sind. Auch ein Brown. Und selbst ein Litz Doan ist ja jetzt nicht so qua seiner Autorität jemand, der auf dem Platz vorangeht. Da fehlt dann vielleicht auch jemand, an dem sich die Spieler mal orientieren können, wie ein Mario Götze oder selbst wie ein Skiri, der in Frankfurt lange nicht mehr so spektakulär wie in Köln spielt. Aber das ist eine sehr junge Mannschaft. Und wenn jeder so ein bisschen mit sich selber zu tun hat und im Kopf hast du dann vielleicht auch schon wieder, boah, am Mittwoch kommt Liverpool, du weißt, was ich meine. Also Johnny Burkhardt, das ist die gute Nachricht, der kommt so ein bisschen ins Laufen. Aber diese Mischung aus vielen jungen Spielern, die gerade so eine Krise gar nicht kennen, plus der permanente Qualitätsverlust, Kolomaini, Mamouche, Ekitike, den du ja auch nicht jedes Jahr einfach 1:1 ersetzen kannst. Also sicherlich ist Markus Krösche ein überragender Sportchef, aber das funktioniert ja auch nicht jedes Mal, dass du sagst, ey, wir geben einen für 100 Millionen ab und dann haben wir den nächsten wieder in der Pipeline. Mhm. Also da würde ich mich relativ früh in der Saison festlegen. Ich glaube nicht, dass die Eintracht über die Liga wieder in die Champions League kommt, so gern ich es ihnen gönnen würde. Du weißt, ich habe eine Schwäche für Eintracht Frankfurt und ich habe auch irgendwie nicht das Gefühl, dass der SC Freiburg unbedingt unter die ersten sechs kommt. Ich glaube, die müssen beide gucken, dass sie eine stabile Saison spielen, dass sie in Europa ihre Duftmarken hinterlegen. Und für die Eintracht wäre es, glaube ich, wichtig, mit dem Kader auf jeden Fall unter die ersten sechs zu kommen. Auch finanziell für Europa.
Ja, und da ist genau, es ist genau der Punkt. Ist Eintracht Frankfurt finanziell so gesund, wie es das dann auch braucht für so einen Verein? Also sie haben ja im Grunde genommen auf dieses Konzept gesetzt, wirklich dann Spieler einzukaufen und zu verkaufen. Das ist ja erstmal soweit ganz gut aufgegangen. Aber ist die Struktur dann am Ende des Tages so gesund? Man munkelt ja, dass sie gar nicht so gesund sei, wenn auch die Zahlen ganz gut stimmen.
Ich habe das noch nie
gemunkelt. Ja, das habe ich jetzt schon mehrfach gehört. Ja, aber
das sind dann wieder die chinesischen Quellen von Mike Leiss. Aber
naja, aber das war so eine Geschichte, bin ich ja kritisiert worden, aber das ist ja tatsächlich auch ein Fakt, dass das so ist und das ist jetzt auch gar nicht schlimm. Also wir können das Thema Investoren jetzt wieder aufmachen, aber dass es in Gladbach tatsächlich auch nur durch dieses Geld möglich war, das da aufzubauen, was da nun steht, das ist jetzt irgendwie...
Ja, der einzige Verein, der ja alles aus eigener Kraft erwirtschaftet, ist natürlich das Weiße Ballett. Das ist ja eh logisch. Also
Bisher ist das jedenfalls.
Ja, ihr habt ja auch nie mit, irgendwas auf der Brust gespielt. Das sind ja alles nur, man spielt ja da für Ehre.
Das macht ja jeder. Das tut jeder.
Da müssten wir dann einen eigenen Podcast aufmachen, also wo das Geld alles herkommt, ob aus Katar oder früher aus Russland oder aus China. Also da wurde mir dieser Akzent zu sehr drauf gesetzt. Aber unabhängig davon habe ich wirklich nicht gehört, dass es Frankfurt, also ich finde, dass Frankfurt vor 10 Jahren, musste mal sehen, wo die standen, oder vor 9 in der Relegation noch, was die da alles aufgebaut haben, wie viel Geld die auch eingenommen haben, was die in die Infrastruktur, wenn du mal diesen Campus da siehst in der Nähe vom, also ich finde, dass Eintracht Frankfurt einfach nur die Note 1 für das, was sie in den letzten 10 Jahren gemacht hat, verdient. Mhm. Dass da auch mal ein Jahr dabei sein darf, was in der Bundesliga vielleicht nicht so gut läuft. Und ich meine, wir sehen ja immer noch früh in der Saison. Vielleicht strafen sie uns auch Lügen. Ich finde das alles völlig normal, was da ist. Aber das zeigt dem einen oder anderen vielleicht, dass dann eine Champions-League-Platzierung doch noch nicht der Alltag im Stadtwald ist.
Welches Spiel hat dich am meisten fasziniert an diesem Wochenende?
Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt über Faszination, aber jetzt hast du natürlich lange genug auch das Topspiel ausgespart. Jetzt sollten wir dann schon auch mal, denke ich, über Bayern gegen Dortmund sprechen. Ja. Wie hat dir das Spiel gefallen, beziehungsweise wie würdest du es am Ende, jetzt mit 2 Tagen Abstand, wie würdest du es umschreiben?
Also in Klassiko war es jetzt für mich irgendwie nicht so richtig. Also dafür war die erste Hälfte von BVB einfach zu schwach. Da waren sie nicht da. Das war, glaube ich, aber auch augenscheinlich relativ jedem klar, der das Spiel gesehen hat. Es war dann auch in der zweiten Halbzeit deutlich besser. Es gab Momente, wo man dachte, so ein 2-2 wäre eigentlich auch total okay gewesen. Aber was du eben siehst, ist, dass die Qualität des Kaders des FC Bayern München ist so brutal viel besser und breiter, so dass du da einfach nie das Gefühl hattest, dass das jetzt irgendwie in Gefahr ist, dieses Ding. Und ich finde es, also wenn man denn einen Direktvergleich braucht, um die Liga einzuordnen, beziehungsweise auch die Rolle des FC Bayern München einzuordnen, dann musst du dir dieses Spiel angucken und dann weißt du selbst, Erster gegen Zweiter ist es eben so, dass da noch ein Riesenunterschied ist. Und das, was ich gehört habe, auch in den Interviews mit Niko Kovac, da war es dann schon so, dass er natürlich seiner Mannschaft stark geredet hat, was er natürlich als Trainer auch tun muss, aber er merkt natürlich auch, dass man dann im Direktvergleich keine Chance hat. Ich fand es ein okayes Spiel. Es hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen, ehrlicherweise. Aber meistens ist es ja auch so, dass wenn du da von einem Klassiko sprichst, dass dann die Erwartung auch relativ hoch ist. Ich fand, es war ein okayes Spiel und es war auch ein gerechtes Ergebnis, wenn man auch zwischenzeitlich dann, wenn du die zweite Halbzeit losgelöst siehst, dann hätte der BVB einen Punkt zumindest rein kämpferisch gesehen verdient gehabt. Wie siehst du es?
Also im Großen und Ganzen kann ich diese Analyse als dein Lehrer im Sportleistungskurs, Schwerpunkt Sportjournalismus, kann ich fast so unterschreiben.
Vielen Dank.
Ich würde dir eine 2+ dafür geben.
Ja,
auch,
danke.
Auch die Erklärungen, es sieht auch alles gut aus, deine Handschrift ist schön. Ja, doch, der schöne Mike hat
geliefert. Ja. Ein Komma habe ich noch vergessen, aber sonst wäre es vielleicht ganz gut gewesen.
Ich möchte ein paar Sachen noch ergänzen. Ich persönlich kann mit diesem Begriff Klassiker überhaupt nichts anfangen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Weil ich finde, das ist so der verzweifelte Versuch, eine Spannung zu deklarieren, die es einfach de facto in der Bundesliga nicht gibt. Du musst dir das mal vorstellen. Die DFL setzt ein Spiel an, erste Spielrunde Bayern gegen Leipzig 6-0. Also Leipzig soll einer der zwei oder drei Mannschaften sein, die Bayern ärgern. Dann hast du ein Spiel gegen Borussia Dortmund, was in der ersten Halbzeit, wie du vollkommen richtig sagst, fast ein Klassenunterschied war. Dortmund X-Goal-Wert 0,0. Es gibt keine Spannung in der Bundesliga. Und Klassiko, das wäre für mich, also ich finde, der Begriff ist gerechtfertigt für das Spiel Bayern gegen Gladbach zum Beispiel. Das war über 10 Jahre damals mit wechselnden Meistern. Das ist auch vielleicht für kurze Zeitabschnitte in der Bundesliga noch zulässig gegen Werder Bremen mit den Bayern und beim HSV, weil es über 10 Jahre, also das Duell Dortmund-Bayern kommt ja eigentlich nur daher, dass Jürgen Klopp diesen wunderbaren Verein wachgeküsst hat, 2 Jahre
guter lang
Meister geworden ist und auch die Bayern im Pokalfinale einfach mal zerlegt hat. Dann haben die Bayern dem ein Stoppschild vorgesetzt, auch wenn es viele nicht mehr hören können, weil die mir dann immer sagen, ja, du sagst ja immer dasselbe, ja, darum wird es ja trotzdem nicht falscher. Nach diesem Champions-League-Finale Hummels, Lewandowski, Götze weggekauft, das hieß, da ist jetzt erstmal Ruhe. Und jetzt reden wir darüber, weil Borussia Dortmund oft Zweiter wird oder oft im Dunstkreis gehandelt wird. Aber eigentlich ist der Abstand doch immer zu groß, wenn wir mal von dieser verpassten Meisterschaft vor 2,5 Jahren aussehen. Also wir machen künstlich auch Spannung. Du merkst aber schon, bei den Bayern und auch bei den Fans, da ist immer so, boah, jetzt kommen die Dortmunder, denen zeigen wir es jetzt einfach mal, wer hier die klare Nummer 1 ist. Ich kann euch beruhigen, ihr Bayern-Fans, ihr seid die Nummer 1 im Land. Aber du hast auch recht und das gehört dann auch zur Wahrheit. Es kann ja keinen wundern bei diesem Qualitätsunterschied, auch der finanziellen Grunderstattung. Aber was dieser Kader der Bayern im Moment spielt, das ist schon richtig gut. Das muss man dann auch mal sagen. Also Harry Kane auf der 10, die Lobeshymnen muss ich jetzt nicht nur anstimmen, weil das macht ja eh schon jeder. Aber das ist schon bemerkenswert, wie Ulisse funktioniert und diese selbstbewusste Maschinerie, die sie am Laufen haben. Das ist echt richtig gut. Deshalb ist der Sieg auch verdient. Obwohl, und da hast du vollkommen recht, in der zweiten Hälfte das Spiel ja eigentlich auf Augenhöhe war, auch schon vor dem 0-2. Ich finde, da hat Dortmund das Herz in die Hand genommen. Da waren sie mutig, da haben sie getribbelt. Auch so ein Riasson auf der rechten Seite, wie der sich dann da reingehauen hat. Und da wäre es durchaus möglich gewesen, dass das Spiel 2-2 ausgeht. Hätte aber trotzdem nichts daran geändert, dass die Bayern am Ende wieder mit 20 Punkten Vorsprung Meister werden. Ich persönlich finde es stinklangweilig und finde es fast amüsant, wie immer alle versuchen, so eine Spannung herzureden. Oh, vielleicht könnte Eintracht Frankfurt die Bayern gefährden. Ah, nee, doch nicht. Ah, oh, vielleicht Leipzig. Ah, oh, 6-0, doch nicht. Ah, vielleicht Dortmund, die sind so stabil. Ah, nee, doch nicht. Also, es kann keinen wundern. Es wird auch immer schlimmer werden, weil die Bayern ja immer mehr auch durch die Champions League bekommen. Man hat sich das ist ein hausgemachtes Problem. Weil auch das nochmal, liebe Bayern-Fans, jetzt könnt ihr wieder sagen, der kommt immer mit demselben Scheiß. Damals 40 Millionen Bestechungsgeld von Leo Kirch. Das war ein Gap, der nicht mehr zu schließen ist. Damals haben sie 2 Millionen, sind sie bestraft worden. Und das wird immer schlimmer werden. Und erzählt ihr ruhig immer alle, wie spannend die Bundesliga ist. Und wenn wir heute in 20 Jahren diesen wunderbaren Podcast noch machen, dann werden wir sagen, dass die Bayern 58 Mal deutscher Meister waren schon. Weil sie mittlerweile wahrscheinlich nochmal 4 extra Sterne dazu bekommen. Es ist in der Spitze grottenlangweilig. Punkt.
Ja. Gute Analyse. Also ich würde jetzt als dein Lehrer ins B, würde ich dir jetzt wahrscheinlich eine 1- geben. Es gibt nämlich einen Punkt, den ich noch eklatant finde. Und zwar ist es so, dass, guck dir mal beim BVB einen Spieler wie Bellingham an. Was da ein Hype gemacht wurde, was da ein Narrativ gezogen wurde. Und der kommt irgendwie nicht so richtig in den Tritt. Und ich glaube, hier ist auch nochmal so ein entscheidender Punkt. Es gibt keine beständigere Mannschaft als den FC Bayern München. Das ist schon irgendwie Wahnsinn. Also du hast halt einfach nicht nur einen breiten Kader, sondern du hast auch, und da würde ich gerne mal wissen, wie sie es machen, hat das was mit Trainingssteuerung zu tun, hat das was mit letztendlich auch natürlich klar mit der Qualität der Spieler zu tun. Aber die Beständigkeit ist wirklich brutal. Du hast ja kaum Leistungsabfälle. Und selbst wenn mal einer schwächelt, ist der nächste da und es ist zweifach, dreifach besetzt, die Position. Einen Harry Kane kannst du nicht so richtig einordnen. Mal ist es ein Neuner, mal ist es ein Zehner. Das ist ja auch genau das Verwirrspiel, was was gewünscht ist. Also es gibt aber trotzdem in Sachen Beständigkeit für mich keine, also in ganz Europa kaum eine Mannschaft, die das so hinkriegt wie der FC Bayern München.
Einspruch, ganz klarer Einspruch.
Da bin ich gespannt.
Ja, Einspruch. Also die Bayern haben eine überragende Konstanz. Das ist absolut richtig. Das sind
so, bitteschön.
Ja, Moment. Also, sie haben eine überragende Konstanz. Ich habe letzte Woche Joshua Kimmich gelobt. Der spielt alle drei Tage immer. Du weißt immer, der kriegt immer ein Mindestniveau hin. Kane, der sprüht vor Spielfreude, obwohl er jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste ist. Das ist alles richtig. Du hattest jemand wie Thomas Müller, der dieses immer weiter gewinnen. Deshalb spielen diese Spieler auch bei Bayern. Und das nötigt mir auch Respekt ab, dass wenn du 124 Mal deutscher Meister warst, du auch noch das 125. Mal das werden möchtest. Das ist absolut richtig. Aber wovon reden wir denn hier, weil du jetzt gerade Konstanz sagst? Es gibt ja in keiner Liga in Europa, ich weiß nicht, wie es gerade in Andorra aussieht oder sowas, gibt es ja so einen großen Unterschied zwischen der Nummer 1 der Liga und der vermeintlichen Nummer 2. In England, du siehst es ja, wenn du wie Manchester United 3-4 Jahre schlecht arbeitest, sind die anderen 6 da. Das gibt es in Deutschland nicht. Und jetzt würde vielleicht einer sagen, ab in Paris. Ja, aber selbst in Frankreich gab es in den letzten 10 Jahren 2 verschiedene Meister und jetzt steht gerade Marseille auch wieder oben. Weil auch da die Vereine aufrüsten. Also dieser Unterschied zwischen dem Meister und dem vermeintlichen Vizemeister ist einfach Wahnsinn. Und dass die Bayern in so einer Liga, die werden einfach in der Bundesliga nicht gefordert. Für dieses Spiel jetzt hier gegen Dortmund oder Leipzig oder vielleicht sogar noch Leverkusen. Vielleicht ist da, dass sie sagen, das ist was Besonderes. Aber diese Konstanz berührt davon, dass die Bayern mit Kader und finanzieller Ausstattung so weit über den anderen stehen, dass ich das gar nicht, wie soll ich das denn in Europa bewerten mit dem, was der FC Liverpool, die jetzt eine veritable Krise haben in England. Aber da hast du halt mit den beiden Vereinen aus Manchester, mit den beiden anderen aus London oder drei mit Arsenal, Chelsea und Tottenham. Das ist überhaupt nicht zu vergleichen. Für die Bayern eigentlich eine komfortable Situation. Die Meisterschaft ist eh da. Auf der anderen Seite die Schwierigkeit, auch das haben wir schon besprochen, am Ende geht alles um 2 oder 4 Spiele im Viertelfinale oder im Halbfinale der Champions League, wie eine Saison bewertet wird. Denn das ist ja mittlerweile so, und ich finde das auch ganz lustig, wie dann auch ganz viele da drauf springen. Der beste Abwehrspieler bei Borussia Dortmund ist sicher von den Anlagen her Nico Schlotterbeck, obwohl ja, der definitiv auch... Ne, aber trotzdem, der hat ja auch seine Krisen gehabt und da haben wir
Verletzungen gehabt. Ja.
Was macht der Fehler teilweise? Verletzungen, sagst du vollkommen richtig. Ich finde es relativ spektakulär, wie er nach dieser langen Verletzungspause rauskommt. Er hat jetzt eine schlechte erste Hälfte gespielt, aber die zweite Halbzeit war richtig stark. Und was passiert, weil die Bayern mit Upamecano nicht weiterkommen, ist der erste Reflex der Bayern, was hat denn hier Dortmund noch im Regal? Ach, Schlotterbeck, der wird gut zu uns passen. Hat noch eine Frühspieleröffnung. Und fast alle, ja also, Nico Schlotterbeck, der muss zu den Bayern. Das muss man sich mal vorstellen. Das wäre genauso, als wenn der FC Liverpool sagt, jetzt sind wir letztes Jahr Meister geworden. Wer könnte uns denn gefährlich werden? City? Aber wir holen jetzt mal den Ruben Dias. Den holen wir uns jetzt einfach mal, weil der ist einfach so stark. Das ist pervers. Du glaubst doch nicht, dass es in irgendeinem anderen Land oder Real kauft einfach den besten Innenverteidiger von Barcelona. Es gibt es nicht. Nur in Deutschland krähen da noch alle. Ja, Schlotterbeck, der muss doch zu den Bayern. Also ich weiß nicht, ob ihr euch alle wünscht, dass es noch stinklangweiliger wird. Also ich krieg da kriege ich einen Puls morgens um 8.12 Uhr. Was ist das? Ja, was soll das? Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, Dortmund hat ihn doch selber von Freiburg geholt. Ja, Dortmund hat ihn auch selber von Freiburg geholt. Das ist auch alles ein Kreislauf. Ich habe das schon mal gesagt. Früher hat sich Bayern für 1 Million einen Spieler vom KSC geholt, dann hat der KSC sich 3 aus der zweiten Liga geholt. Das war zumindest noch so ein gesunder Fluss. Das ist ja alles nicht mehr gesund. Und einen Schlotterbeck hätte man früher auch schon haben können. Wenn ich jetzt höre, dass Elmalla angeblich schon bei Bayern gehandelt wird.
Ich wollte es gerade sagen.
Auch den hättest du ja schon vor 2 Jahren entdecken können auf dem Campus oder sowas. Das ist alles so langweilig, vorausschaubar und finanziell einfach bestimmt geworden, dass ich mich gar nicht mehr einkriegen kann. Und eins möchte ich vielleicht auch noch sagen am Ende, weil wir da noch gar nicht drüber gesprochen haben. Also bitte noch mal genau zuhören. Ein verdienter Sieg von richtig guten Bayern gegen Dortmund. Aber wenn ich Dortmunder wäre, ich käme ja aus dem Kotzen gar nicht mehr raus, was in den letzten Jahren auch an Schiedsrichterentscheidungen in diesem Spiel ist. Angefangen von dem Champions League Finale 2013, das meiner Meinung nach eines der skandalösesten Spiele aller Zeiten war. Ich sag's nochmal, Ribéry, Rot, Tätlichkeit 28. Elfmeter für Dortmund, 66. Dante hat Gelb, kriegt keine Gelbe. Auch wenn die Bayern in diesem Jahr den Titel verdient hatten, weil sie die beste Mannschaft mit Abstand in Europa waren, dieses Spiel ist einfach nicht richtig gelaufen, weil Dortmund eine halbe Stunde besser war und Schiedsrichterentscheidungen. Dann, Jahr später, Hummels dieses Ding, der zwei Meter hinter der Linie ist, wo Martin es klärt, wo das Tor nicht anerkannt wird, was sich der Ribéry erlauben durfte. Ständig mit den Augen beim Gegenspieler, mit den Fingern in den Augen, Ellbogenchecks. Einfach nur widerlich und nie. Also es gibt kein einziges Spiel, wo man mal sagen kann, das wurde jetzt für Dortmund gegen Bayern ganz klar beeinflusst. Einmal dieses Ding, wo Bellingham, glaube ich, hätte rot kriegen müssen, wo es nachher 2-2 hinten rausgeht. Und auch am Samstagabend wieder. Ich finde, wenn du so pfeifst wie Dunker das ganze Spiel, dann musst du das 1-0 abpfeifen, weil dieses Stoßen von Kane gegen Guirassy ist in der Luft, hast du dann keine Stabilität. Ich finde es aber auch okay, wenn du sagst, wie Schlotterbeck es gesagt hat, na, da muss man schon stabiler stehen. Das kann man so weiterlaufen lassen. Fair enough. Aber dann kannst du nicht so weiter pfeifen wie Dankerts Linie. Wenn du so pfeifst wie Dankert, musst du das 1-0 abpfeifen. Wenn du es nicht abpfeifst, kannst du nicht jeden 50-50-Zweikampf, und das haben ja selbst die Experten, die früher alle bei den Bayern gespielt haben, von Matthäus über Effenberg bis Babbel.
Haben sie alle gesagt.
Ja. Er hat ja jede strittige Situation für die Bayern gepfiffen.
Und das ist grundsätzlich immer so.
Genau.
Das
und ich kenne ja ganz viele Bayern, die so einen Hals auf Dortmund haben. Wie die sich damals aufgeführt haben, 2012 mit dem Double und sowas. Da muss ich mal sagen, wie oft der BVB gegen Borussia, gegen die Bayern schon durch Schiedsrichterleistungen auch ins Hintertreffen kam. Ich habe da nie eine große Kampagne aus Dortmund gehört. Boah, wir werden immer verpfiffen. Der junge Watzke, der hätte das sicherlich noch gemacht. Damals ging es ihnen darum, 2013, ja, das gute Bild in der Öffentlichkeit, deutsches Duell und wir beschweren uns nicht. Also das ist ganz klar, wenn du dir die letzten 12, 13 Jahre anguckst, wie viele Fehlentscheidungen es da gegen den BVB gab, der ja eh schon chancenlos eigentlich gegen die Bayern ist, dann muss ich sagen, verstehe ich es einfach nicht mehr. Also strich drunter.
Damit noch nicht ganz. Nicht ganz. Ich habe noch
von mir aus habe ich nur. Okay,
ja, bitte. Ja. Nee, zwei Punkte. Also ich denke, es gibt zwei Punkte, die elementar sind. Und du hast das völlig richtig gesagt. Ich glaube, das ist halt, das kannst du ja wirklich nicht nur für jedes Spiel gegen den BVB so einordnen, sondern das gilt immer grundsätzlich. Bei 50-50-Entscheidungen fällt die Entscheidung eher pro Bayern. Und völlig grotesk wird es dann, wenn der Schiedsrichter dieses Spiels sich dann vor die Kamera stellt und dann auch noch zugibt. Und das ist dann total grotesk. Auf seine doch sehr diplomatische, ureigene Art und Weise dann sich hinstellt und sagt, ja, also es mag sein, dass man als Schiedsrichter die ein oder andere Entscheidung nicht richtig fällt in einem Spiel. Wo ich sage, ja, okay, dann sag doch einfach, wie es ist. Also da wird's für mich total grotesk. Also, so kann ich mich wirklich nicht vor die Kamera stellen. Das ist dann einfach noch ein Schuldeingeständnis, wo ich mir denke, danke euer Ehren, keine weiteren Fragen. Das Zweite ist, dass man sich durchaus Gedanken darüber machen muss. Und da kriege ich nämlich Puls. Wir reden die ganze Zeit, es ist ungerecht, es ist ungerecht, es ist ungerecht, es ist ungerecht. Ey, aber dann muss man vielleicht auch mal aktiv werden. Also wenn das System Bayern München so funktioniert, dass man sagt, ach, Abwehr da, Schlotterbeck ist, lass uns den mal nehmen. Und El Mala, ach guck mal, der war noch bei Viktoria Köln, ist plötzlich, jetzt schießt er da die Liga durcheinander, geht da durch vier Männer und macht da auch wieder das 1-1. Jetzt müssen wir den noch kaufen. Wenn das Geschäftsmodell ist, dann ist das Geschäftsmodell des FC Bayern München und sie sind ein Verein, der zum Erfolg verdammt ist. So, dann muss das eben auch genau so sein. Ich frage mich nur, warum macht die Liga das dann so mit? Warum wird dem, man könnte ja auch sagen, nö, nein, aus, Schluss, Ende. Dann musst du natürlich, und jetzt wird's romantisch, dann musst du natürlich logischerweise auch sagen, gut, dann verzichten wir einfach mal auf 40, 45, 70 Millionen. Klar. Aber ich frage mich tatsächlich wirklich, wo ist denn der Gegenpol? Ob das ein Verein ist, also wie kriegen wir denn diese Ungerechtigkeit in den Griff? Oder ist es Marktwirtschaft und dann musst du es eben aushalten?
Also es ist ja keine Ungerechtigkeit, dass Bayern München das Geld, was sie haben, in Spieler investiert. Das kriegst du jetzt eh nicht mehr aufgehalten. Dieser Zug ist definitiv abgefahren. Und natürlich wird kein Verein, wenn die Bayern jetzt morgen sagen, wir bieten für El Mala 70 Millionen, das werden sie jetzt nicht, aber ich nehme jetzt mal eine fiktive Summe, dann musst du den natürlich, so bitter das ist, eigentlich als erster FC Köln verkaufen, weil was passiert denn, wenn der Junge sich in der nächsten Woche verletzt und gar nicht mehr an diese Leistungsgrenze zurückkommt? Du wärst ja als Verein damit Jahrzehnte wärst du ja saniert. Also da würde auch kein Verein sagen, ich nehme die nicht. Das Problem ist, wir haben es versäumt damals und das muss sich auch oder müssen sich die Verantwortlichen, die damals bei der DFL dabei waren, um die 90er, 2000er Jahre, das können bitte die Jungen auch mal nachlesen. Da war ja auch eine Bundesliga noch viel enger. 2000 das Finale gegen Leverkusen am letzten Spieltag, 2001 gegen Schalke. Und dann gab es diese Frage um die zentrale Fernsehvermarktung. Und Leo Kirch hat, weil er die Stimme der Bayern brauchte, um damit wir damals bei Premiere alles zusammen übertragen wollten, er brauchte die Bayern an Bord. Und es sind 40 Millionen geflossen. Das war in einer Zeit, wo der Vorsprung der Bayern noch nicht so weit war vor den anderen. Da war das ein Quantensprung mal 850.000 mach zwei. Und es wurde bestraft mit 2 Millionen. Und ab da ist das Ganze weggaloppiert. Es gab noch einmal dieses Aufmucken der Dortmunder, ich habe es eben gesagt. Das wurde dann gestoppt in Wembley, plus die 3 besten Spieler einfach weg und das war's. Und das wird auch nie mehr zurückkommen. Du glaubst doch nicht, dass die Bayern jetzt irgendwann sagen, und da kann ich sie ja sogar verstehen, warum sollen die denn jetzt sagen, wo sie diesen Vorsprung haben, wir geben da was von ab. Jetzt wird irgendwann wieder das Gedankenmodell kommen, wir spielen Playoffs. Also, damit vielleicht mal ein bisschen mehr Spannung drin ist. Da verstehe ich aber auch die Traditionalisten, die sagen, warum soll am Ende nicht die Mannschaft nach 34 Spieltagen gewinnen, die konstanteste Leistung gebracht hat. Auch da, alles fein. Aber für mich persönlich hat es aufgehört, noch irgendwie interessant zu sein, wie ein Meisterkampf ist. Ich habe mich gefreut, dass Leverkusen mal Meister wurde, weil ich finde, sie haben auch gut gespielt und es war mal ein bisschen Abwechslung. Aber es ändert ja nichts. Die Dominanz der Bayern ist so groß. Dazu haben sie dann, wie du sagst, auch noch die Spieler, die Bock haben, diese Dominanz weiter auszufüllen. Und das ist ja auch honorig und ihnen hoch anzurechnen. Die haben Spieler, die fast nie verletzt sind. Alles top. Aber wie du auch sagst, es ist ja jetzt auch ein leichtes. Also selbst ich, wenn man jetzt sagen würde, Mike Kleiss wird Trainer und Thomas Wagner wird Sportdirektor bei den Bayern.
Gut.
Also ich würde versuchen, jeden Tag würde ich wahrscheinlich versuchen, die Bayern ein Stück schlechter zu machen. Ich würde es nicht schaffen. Die würden trotzdem mit 15 Punkten Vorsprung Meister werden. Ja. Weil die wollen ja auch gar nicht weg. Was willst du machen? Willst du einen Kane verkaufen oder sowas? Also, die haben schon eine Achse, die weiß, was das Ganze auch bedeutet. Aber du brauchst ja auch gar kein Scouting mehr zu machen. Du musst ja nicht gucken, ist da irgendein Rohdiamant in Südamerika, den die anderen noch nicht entdeckt haben. Fair enough, das ist auch mittlerweile nicht mehr so einfach, jemanden zu entdecken im heutigen Zeitalter, den gar keiner kennt. Und El Mala haben 13 andere Nachwuchsleistungszentren auch abgegeben. Also kein Vorwurf an die Bayern. Aber was da jetzt auf dem Tablett liegt, also zu sehen, dass Schlotterbeck und El Mala Spieler sind, die von ihren Fähigkeiten vielleicht irgendwann mal bei den Bayern spielen können, das könnten selbst wir nicht übersehen.
Ja, wahrscheinlich nicht. Wir können aber auch nicht übersehen, dass der HSV ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Und wer hätte gedacht, bei einem wütenden Thomas Wagner am Anfang der Saison, der wirklich, also das war kein Geysir mehr, das war der Dreifach-Geysir, das sprudelte aus ihm heraus. Und plötzlich liefert der HSV Spiele ab, selbst gegen Leipzig. Gut, nicht gewonnen, eher verloren, aber dennoch honorig, wie du es immer sagst. Und es war ein aggressives Spiel. Sie haben dreckig gespielt. Sie hatten Bock.
Ich finde nicht mal, dass sie dreckig gespielt haben.
Das war sehr körperlich.
Aber zwischen körperlich und dreckig ist ein großer Unterschied.
Ich finde dreckig einen positiven Aspekt.
Also ja, ich fand es überhaupt nicht. Damit kann ich jetzt gerade leider nichts anfangen, weil sie haben eigentlich sogar ihr Herz in die Hand genommen. Sie haben nach vorne gespielt. Also ein Punkt wäre das einzig gerechte Ergebnis gewesen.
Absolut.
Und ich habe harte Kritik geübt, ja, stehe ich auch zu. Davor habe ich ja vor 3 Wochen schon meinen Rücktritt erklärt. Allerdings war das auch eine Folge nach dem Spiel gegen Pirmasens und ich glaube nach dem Derby gegen St. Pauli, wo ich gesagt habe, mit diesem Kader kann das nicht funktionieren. Man hat mit Vuskovic, mit Vieira und mit Lokonga nochmal nachgelegt. Das ist ein enormer Qualitätsboost und das darf man dann auch sagen und das hätte ich in dieser Schnelligkeit auch vielleicht gar nicht gedacht. Dass Merlin Polzin, wo wir auch schon gesagt haben, boah, ist das jetzt so, die Alten so auszumustern und sowas. Ich habe ihn dafür ja doch auch mal kritisiert oder die Frage gestellt. Ja. Dann muss ich sagen, wie die einzelnen Spieler weiterentwickeln, wie die ganze Mannschaft mutig nach vorne spielt. Ich meine, du spielst in Leipzig, das ist wahrscheinlich die 2/3 beste Mannschaft in der Liga. Hättest einen Punkt absolut verdient gehabt. Das ist schon bemerkenswert. Am Ende aber hast du keinen Punkt auf deiner Habenseite. Spielst jetzt am Samstag zu Hause gegen Wolfsburg. Eminent, das wäre wieder ein Big Point, so ein Heimspiel zu gewinnen. Also jetzt sagen, okay, wir scheinen leistungsmäßig in der Bundesliga angekommen zu sein. Aber mit 8 Punkten werden wir am Schluss natürlich trotzdem keine Chance haben. Also weitermachen, nächstes Spiel. Aber anscheinend gelingt das, glaube ich, auch gerade dem Trainer ganz gut, so den Fokus drauf umzulegen. Also deshalb, Chapeau, das war eine richtig gute Leistung vom HSV.
Also es lag ganz einfach daran, dass Stefan Kunz dir ein einziges Mal zugehört hat. und gesagt hat, scheiße, wenn der Wagner jetzt irgendwie so tobt, dann müssen wir das nachlegen.
Aber du weißt dann noch, man weiß es ja kaum, man hat Torunariga verpflichtet und dachte, das wird der Stabilisator in der Abwehr. Das war er überhaupt nicht. Dann hat man Remberg und Capaldo fürs Mittelfeld geholt und davon sollte Capaldo sogar noch nach vorne spielen. Das hat nicht funktioniert. Capaldo spielt jetzt in defensiverer Rolle richtig gut. Remberg, wenn er einen spielstarken Mann neben sich hat, spielt auch richtig gut. Ja. Aber das erste Gerüst, was da stand, das war einfach nicht gut. Und jetzt kommen die Spieler in ihre Aufgaben. Jetzt kann man auch mit Fantasie sich überlegen. Aber dieser Qualitätsboost in der letzten Woche, der war unerlässlich. Wobei auch unter den ersten Transfers, so fair muss man dann auch sein, mit Omari zum Beispiel, der uns leider verletzt fehlt, auch ein richtig guter Abwehrspieler dabei war.
Ich wollte tatsächlich auch wirklich nur sagen, es ist eine Entwicklung gewesen, die jetzt stattgefunden hat.
Definitiv. Ja. Habe ich ja auch schon, wie gesagt, Abbitte geleistet.
Wie hast du das Weiße Ballett gesehen gegen den FC Augsburg?
Spektakuläres Tor von El Mala. Der Rest war nicht besonders spektakulär. auch Jungs von mir oder Kumpels, auf deren Meinung ich vertraue, haben gesagt, es war am Ende ein absolut gerechtes Unentschieden, was jetzt wahrscheinlich nicht in den Geschichtsbüchern bleibt. Ich habe so das Gefühl, der FC Augsburg entwickelt sich gerade wieder so ein bisschen zu dem FC Augsburg, den wir kennen, eher unangenehm, auch wenn Sandro Wagner erzählt hat, ja, es ist eine klare Entwicklung zu erkennen. Du hast ja gesagt, du warst im Stadion, du warst, glaube ich, nicht so einverstanden mit dem, was an der Linie los war. Das habe ich ja hier vor 2 Wochen schon mal angeprangert. Das ist ein Überbietungswettbewerb der Offiziellen draußen an der Seitenlinie gibt. Wer kann den vierten oder wer will den vierten Offiziellen noch mehr unter Druck setzen?
Ja, es ist ein bisschen ohne Sorgtheater. Also es ist wirklich ein bisschen ohne Sorgtheater. Ja. Das ist so wirklich so, wo ich mir dann irgendwie die Frage stelle, warum greift der Schiedsrichter da nicht irgendwann wirklich deutlich früher ein? Also wenn du
ja,
siehst,
aber weißt du, dann geht er raus und gibt dir früh eine gelbe Karte, dann heißt es nachher, ja, der hat so schnell die gelbe Karte, der hat die Hektik mit reingebracht. Ich muss ehrlich sagen, das ist für die Schiedsrichter auch echt eine Scheißsituation. Also dieses, guckt euch bitte alle mal Eishockey, Handball, Basketball an, wie da Trainer mit echt auch teilweise schwierigen Fehlentscheidungen umgehen. Es ist einfach nur ein Rotzlöffelverhalten, wie die alle da rumspringen. Kotzt mich an.
Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also nee, da bin ich nicht bei dir. Also wenn man die Möglichkeit hatte, sich mal anzugucken, wirklich von Minute 1 an, bearbeitet Sandro Wagner den vierten Offiziellen. In einer Regelmäßigkeit, wo du dem spätestens nach 30 Minuten die gelbe Karte geben musst. Es gibt da überhaupt keine zwei Meinungen. Und dann geht das ganze Spiel weiter, dann geht der Co-Trainer auf den vierten Offiziellen los und dann beginnt das Ohne-Sorg-Theater. Dann nimmt Sandro Wagner seinen Co-Trainer auf die Seite und schickt ihn weg. Zieht's wieder auf sich. So geht dieses Spiel hin und her. Und irgendwann, ich weiß nicht mehr wann, irgendwann Mitte zweiter Halbzeit kriegt er dann die gelbe Karte. Den hättest du spätestens dann einfach ins Publikum setzen müssen. Es ist unfassbar. Es ist eine Beeinflussung, es ist eine Unverschämtheit. Es ist einfach nicht zu ertragen, was da passiert. Und es ist nicht übertrieben. Es ist die ständige Bearbeitung des vierten Offiziellen. Ständig in einer Tour. Und ich frage mich, warum? Was soll das? Es gibt null Grund.
Ja, aber nochmal, Mike, damit du das auch nochmal nachvollziehst, wie ich das gemeint habe. Du bist doch der größte Christian Streich Osterboy. Du hast dir doch das Zimmer voll gekleistert damit.
Boah.
Streich ist die Schiedsrichter und den Linienrichter angegangen in einer Art und Weise, die einfach auch nicht richtig ist. Dafür wurde er aber nie kritisiert, sondern nur unter vorgehaltener Hand. Und es hieß immer, und das stimmt ja auch alles, toller Trainer, einer, der über den Horizont hinausguckt. Also wir haben auch Trainer heroisiert, die dieses gute Miteinander mit den Unparteiischen einfach haben liegen lassen. Und wenn du jetzt rausgehst nach 10 Minuten in einem Stadion wie Köln und gibst nach 10 Minuten dem Kwasniok gelb und nach 10 Minuten dem Sandro Wagner gelb, dann kannst du sagen, jetzt okay, wir machen es jetzt auf die harte Art und Weise. Ich sage dir, die Spiele werden so schnell aus dem Ruder laufen. Man muss sich doch auch mal fragen, ob man nicht mal Lust hat als Trainer, nicht einen Zweikampf im Mittelfeld, der abgepfiffen wird, einfach mal ruhig hinzunehmen. Bei jeder Entscheidung aufzuspringen, als wenn es in der 117. Minute im WM-Halbfinale, das ist so ekelhaft. Und da gibt es so viele Beispiele in der Bundesliga dafür. Also deshalb habe ich gesagt, guckt euch bitte mal andere Sportarten an. Es ist einfach kaum noch zu ertragen.
Muss aber auch sagen, eins vielleicht noch positiv zum FC Augsburg. Ich bin in der Tat ein Stück weit bei Sandro Wagner. Augsburg hat einfach streckenweise nur wirklich guten Fußball gespielt. Vorne ist nichts gelaufen, also wirklich echte Torchancen haben sie sich nicht erarbeitet. Aber das Spiel als solches, die haben das Spieler auch in den Reihen schnell, wendig, technisch versiert. Das ist schon ein anderer FC Augsburg, als den wir jetzt so im Kopf haben. Hat mir gut gefallen, hat mir wirklich gut gefallen. Und man muss dann auch ganz ehrlich gestehen, das war dann etwas, die hatten den FC über weite Strecken komplett im Griff. Wir haben den FC überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen. Sie haben eigentlich FC-Dinge gemacht. Hohes Pressing, haben sich dann zum richtigen Zeitpunkt hinten alles dicht gemacht. Torwart hätte ich mehrfach gelb gegeben wegen Zeitspiel, aber geschenkt. Aber es ist insgesamt eine echt okaye Mannschaft, muss man wirklich sagen. Und der Tabellenplatz ist, wenn man dieses Spiel sieht und diese Spielart sieht, da ist noch Luft nach oben und das werden sie schaffen, wenn sie so weiterspielen.
Okay, also das Spiel, wie ich es gehört habe, du warst da. Ich habe gehört, es war relativ unspektakulär. Ich glaube, dass Augsburg mit der Qualität der Spieler, und da wird auch keiner unruhig werden, weil sie sich jetzt auf die Fahnen geschrieben haben, das mit Sandro Wagner durchzuziehen, die werden die Klasse halten. Ob das dieser spektakuläre Fußball wird, den alle versprochen haben, wage ich noch zu bezweifeln. Und der FC wird eine völlig sorgenfreie Saison im Mittelfeld der Liga spielen.
Wie lange bleibt denn Mahler?
Ja, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende der Saison. Und dann ist die Frage, wenn er diese Leistungen hält und weiter so spektakulär spielt, dann wird es im Sommer Angebote geben. Also jetzt warten wir erstmal, ob der Junge das soweit, wenn du permanent hörst, wie geil du bist, dann...
Also, hat Florian Würz ja auch gehört, wie geil er ist. Und jetzt ist er wieder auf der Bank gewesen. Aber gut,
anderes Thema. Ja, gut, aber also das ist ja auch teilweise so ein... Wenn das aus Kölner Ecke kommt, habe ich immer das Gefühl, das ist ein bisschen Häme, dass Florian Würz jetzt auf der Bank
sitzt. Nein, gar nicht, überhaupt gar nicht. Es war nur also im Zusammenhang.
Florian Würz hat bisher schon eine Bombenkarriere hingelegt. Der hat jetzt nicht den Start, den wir vielleicht alle erwartet haben. Gestern kam er rein, hat den Ausgleich mit initiiert. Es stimmt auch in der Mannschaft von Liverpool gerade nicht so. Darf man dann auch nicht vergessen. Ich glaube, dass wir alle so über die Tagesordnung übergehen. Dieser Tod des Mitspielers Diego Jota. Ich glaube schon, dass das auch was mit der Mannschaft gemacht hat. Also, ich habe keine Zweifel, dass sich Wirtz über kurz oder lang in der Premier League durchsetzt. Ich habe auch keine Zweifel daran, wenn El Mala seine Qualitäten ausschöpft, dass er ein Riesenkicker werden kann. Aber ich glaube, ich hätte mich schwer getan mit so Ende 18, 19, Anfang 20, wenn mir jemand erzählt hätte, wie geil ich wäre. Ich glaube, ich hätte das dann selber irgendwann gedacht. Und das ist ja schon der erste Schritt dann, vielleicht, wo es schlechter wird. Also, um deine Frage zu beantworten, wenn er dieses Niveau hält, glaube ich schon, dass Angebote zwischen 30 und 50 Millionen im Sommer reinkommen. Und dann würde sich jeder FC-Fan natürlich zu Recht wünschen, lass den Jungen doch bitte mal bei uns spielen. Ich würde es ihm auch raten, dass er erstmal 2-3 Jahre da ankommt im gewohnten Umfeld, bevor du irgendwo anders hingehst. Das Beispiel, da hat Lukas Kwasniok absolut recht gehabt. Fiete Arp, erinnere dich dran, als der beim HSV angefangen hat, da haben wir alle gedacht, boah, ist der geil. Dann ist er zu schnell zu den Bayern gegangen, wie so viele. Und heute spielt er in Dänemark. Da wäre mehr, glaube ich, drin gewesen, obwohl man in Dänemark natürlich wunderbar leben kann. Und auch einfach das Hautbild nochmal verbessert, wie ich gerade heute Morgen wieder sehe. Also auf der anderen Seite hast du als Verein natürlich auch fast eine Sorgfaltspflicht. Und wenn dir einer 50 Millionen hinlegt und du kannst dich damit über Jahre sanieren, dann sage ich als Fan, hau mir ab mit der Kohle. Und als Vereinsverantwortlicher musst du wahrscheinlich sagen, ich nehme sie.
Und das Interessante ist, dass Kwasniok gesagt hat, dass El Mala ist ein Highlight-Spieler. Dem fehlt noch ganz viel. Also wenn du den mit Kaminski zum Beispiel vergleichst, der ein brillanter Spieler ist, aber durchaus...
Kaminski übrigens Top-Transfer ist mir in Boston überhaupt nicht nachhaltig in Erinnerung geblieben. Also sehr gut, was Kessler darin gesehen hat.
Ja, aber in dem Direktvergleich sagt er da, also wenn man sich diese beiden Spieler anschaut, dann fehlt er mal eben noch einiges. Er ist ein Highlight-Spieler, deshalb kommt er dann auch von der Bank und dann setzt er eben so ein Highlight wie das 1:1, aber es braucht noch eine gewisse Entwicklung. Fand ich sehr klug, fand ich sehr, sehr, sehr gut.
Ja, klar, weil der natürlich genau dasselbe sagt. Kwasniok ist ja auch so ein Lebemann. Der hätte es wahrscheinlich so gemacht, ich hätte mich feiern lassen, ich hätte gedacht, auch mal gucken, heute Morgen haben wir 1200 oder 1300 Mädels geschrieben und wo gibt's denn am Wochenende nur ein Kaltgetränk? Ich hoffe, dass der Junge disziplinierter ist, als es der junge Wagner gewesen wäre und auch vielleicht der junge Kwasniok. Aber es ist, und das, glaube ich, steht da drauf, mit diesen Jungs, es macht einfach Spaß. Man kann sich den FC gut angucken, Punkt. Deshalb wird das eine sorgenfreie Saison. So,
jetzt müssen wir... Wie lange? Genau, wie lange bleibt Christian Tietz eigentlich noch Trainer bei Hannover 96?
Der wird jetzt die erste Trainerentlassung gab es ja schon. ich sehe natürlich dann selbstzufriedenes Lächeln. Ich habe das Spiel gesehen, Hannover gegen Schalke.
Ja.
Respekt, wir haben ja über Schalke schon gesprochen. Das ist wirklich, also wenn die diesen Lauf so ein bisschen beibehalten, ohne große Verletzungen und sowas, ist schon enorm, dieses Pressing, was die spielen, scheinen auch sehr fit zu sein. Das kann natürlich auch alles in eine andere Richtung laufen. Hier fällt das Tor früh. Hannover schießt zwei Tore, laufen knapp ins Abseits. Wobei die Abseitsfalle, muss ich echt sagen, von Schalke, wie die spielen, das erinnert ja fast an die großen belgischen und holländischen Zeiten oder damals Ernst Happel, der sie eingeführt hat. Also brachial, was Katic da auch für so eine organisatorische Leistung bringt. Ich fand Hannover jetzt gar nicht so schlecht, wie das Spielergebnis aussagt, aber im Moment hakt's. Also sie haben letztens die 5 Spieler richtig viele Gegentore bekommen und das, was ich zu Beginn gesagt habe, irgendwann guckst du dich an und denkst, wir kriegen in jedem Spiel ein Standard-Gegentor, mindestens eins. Warum klappt das denn nicht? Das ist auch manchmal Momentum, das du nicht erklären kannst. Ich denke, dass Hannover jetzt erstmal sich stabilisieren muss. Vorne gehen so ein bisschen die Mannschaften voran.
Ja.
Elversberg. Schalke.
Elversberg, ja.
Elversberg, ja, können wir gleich noch drüber reden. Ich war übrigens am Samstag in Karlsruhe. Also bis auf die Scheißszenen danach im Spiel, wo sich da am Fanblock geprügelt wurde, also vorm Spiel und während dem Spiel, eine brachial geile Stimmung im ausverkauften Wildpark, ein wildes Fußballspiel, das mit einem 2-2 das gerechte Ergebnis gewesen wäre. Ich hatte eigentlich am Ende fast sogar das Gefühl, dass der KSC aus diesem Momentum das Ding vielleicht gewinnen kann und dann diese individuelle Klasse von Marlon Ritter nach einem Ballverlust auch in der Mitte. Das ist auch eine Wahnsinnsgeschichte. Der Kapitän sitzt auf der Bank, kommt zurück und entscheidet dieses Derby. Also Lautern, wenn sie jetzt auch auswärts noch punkten, Pretain ist ein Schlitzohr. Die habe ich auf jeden Fall schwer auf der Rechnung. So, jetzt können wir endlich über Elversberg sprechen.
Ist das so? Wollten wir nicht noch über Hertha sprechen und über Stefan Leitl und darüber, dass es vielleicht dann doch die nächste Trainerentlassung ist? Und
ich glaube, die haben ja vorher 7 Punkte aus 3 Spielen geholt.
Gegen also, Bochum verlierst du 3-2?
Aber Bochum, also da hast du ja schon gesehen, du warst ja skeptisch bei Uwe Rösler. Also der kann schon auf jeden Fall so ein Stadion anzünden und das war am Samstagabend so.
Ja.
Also keine gute Leistung von Hertha, aber... Ich glaube jetzt nicht, dass wenn du vorher gesagt hast, wir haben jetzt eine leichte Aufwärtsentwicklung, dass du dann nach einem 2-3 in Bochum jetzt sagst, okay, wir schmeißen den Trainer raus. Dass der aber trotzdem natürlich auch unter dem Druck steht, irgendwann im Nahbereich zu den Aufstiegsplätzen zu sein, das ist ja auch ganz klar.
Wovon die Hertha schon noch ganz schön entfernt ist.
Ja, aber sie waren ja trotzdem, also wenn du das ganze Spiel, wenn du das ganze Spiel runterzählst, dann waren sie ja 9 Punkte ist schon eine Menge. Nach der Anzahl von Spielen bin ich vollkommen bei dir. Aber es war jetzt kein grottenschlechter Auftritt und eigentlich hätte Hertha hier hinten raus auch einen Punkt verdient gehabt, das würde ich nur sagen. Ich denke nur, Elversberg, dieses Phänomen haben wir immer schon mal versucht zu erklären. Schalke, gerade drüber geredet, Paderborn, 5. Sieg in Folge.
Ja.
Also ich muss ehrlich sagen, wenn es einen Verein gibt, der in den letzten Jahren, wenn man das in Relation
legt. Dann ist das Elversberg, ja.
Nein, aber Paderborn in den letzten Jahren zweimal in der Bundesliga gewesen, völlig unaufgeregt, dann geht ein guter Trainer, dann kommt mit Kettemann der Nächste wieder, den haben sie auch lange gescoutet, der hat beim KSC erfolgreich in der Jugend gearbeitet, bieten auch immer relativ Spektakel. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich Paderborn-Fan bin, aber das kann man sich wirklich immer gut angucken, weil man weiß, das ist kein Spiel, wo jetzt einer auf Punkte irgendwie einfach ein bisschen auf Halten spielt und dann hast du Darmstadt und Kaiserslautern, beide mit einer guten Entwicklung, Hannover haben wir besprochen, KSC fehlt dann wahrscheinlich schon ein bisschen die Breite, ohne Franke, ohne Jung unter Ben Fahad. Und dann ist dann auch schon ein Gap, also 9 Punkte, das ist schon, das ist für die Hertha schon was. Also würde mich nicht wundern, wenn die 5, die jetzt vorne stehen, auch am Ende die Aufsteiger unter sich ausmachen würden. Und
aber du musst
muss man ja wirklich mal sagen, also 6-0 für zu rasieren.
Ja, deklassiert. Einfach deklassiert. Mhm. Und einfach auch eine bockstarke Leistung. Und auch einfach ein Verein, der sich mehr und mehr entwickelt. Und ich bin wirklich, wann warst du das letzte Mal auf der Kaiserlinde?
Ich war, glaube ich, in meinem ganzen Leben
noch nie auf der Kaiserlinde.
Ich glaube, zweimal auf der Kaiserlinde. Ich glaube, einmal habe ich mir irgendwie einfach so als Fußballfan, ich bin ja früher auch immer irgendwo rumgereist, weil ich Elversberg vom Namen her kannte, weil ich glaube, die haben früher mal gegen TuS Mayen in der Oberliga gespielt. Ich bin einfach mal vorbeigefahren und habe gedacht, wie sieht denn das hier aus? Wahnsinn. Dann war ich einmal da, als sie aufgestiegen sind von der dritten in die zweite Liga, wo du gesehen hast, diese ganze Baustelle. Und da wächst ja auch was. Also
ja, brutal.
Das ist Wahnsinn. Wirklich. Elversberg macht einfach einen richtig guten Job an allen Stellen. Punkt.
Das letzte Mal, als ich da war, bin ich mit dem Fahrrad da vorbeigefahren, weil mein Vater da in der Nähe wohnte und ich bin von Zabrigge dann irgendwie, habe ich eine lange Radtour gemacht. Und mit dem Fahrrad da lang. Ja, und das da war noch nichts da. Also,
ist das denn wirklich so, wie gestern der Kollege dann zu mir gesagt hat, er fühlt sich jetzt mal wie die Frauen, die von Mike Kleist träumen? Gab es damals ein paar Mädels in Spießen, Elversberg, die dich angehimmelt haben?
Ja, nicht da, aber in Neunkirchen, in Neinkirchen. Oh.
Wo ich als Ellenfeldstadion.
Nein, da habe ich, da war mein Interesse nicht. Da war ich ganz klar Zabrigge-Fan. Insofern, nee, aber ich habe ja dann immer aufgelegt in der Rockfabrik in Neunkirchen.
Ah, okay.
Also damals als junger Moderator bei Radio Salü, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Grüße, habe ich noch nebenbei aufgelegt in der Rockfabrik, also in einer Heavy Metal Disco. Und die war in Neunkirchen.
Wahnsinn.
Da waren meine Haare noch sehr, sehr lang und auch sehr gestrehnt.
Es gibt ja übrigens Leute, die mittlerweile bei uns keinen Podcast mehr, sondern einen Vodcast fordern, weil die einfach den schönen Mike sehen wollen. Ich sage, er ist immer so bescheiden.
Ja, es gibt auch viele Hater inzwischen jetzt, ne? Also, wenn man schön ist, dann hat man natürlich auch sofort genau die gegen sich, die sagen, ich kann es nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr ertragen. Das ist auch Teil der Wahrheit.
Hat Schlegel wieder geschrieben, oder was?
Ja, auch er. Also, es waren noch einige und es gaben auch Töne wie, das habt ihr nicht nötig. Das habt ihr nicht nötig. Also, die ersten zwei Minuten habt ihr nicht nötig.
Für mich ist es ja, ich bin ja ganz fein. Ich kann mich ja nur in deinem Glanz sonnen. Denn ich komme ja nicht übers Aussehen, sondern ich komme über Stimme und Charme. So, jetzt lass uns tippen. Oder haben wir noch was?
Lass uns. Also wir sind, glaube ich, richtig gut durchgeritten durch die erste und die zweite Liga.
Übrigens, eins muss man noch sagen, Glückwunsch, Marokko ist heute Nacht U20 Weltmeister geworden gegen Argentinien.
Also halt.
Da wächst echt was ran. Also Vierter bei der WM, ich glaube Halbfinale bei Olympia, jetzt U20 Weltmeister als zweites afrikanisches Team nach Ghana, die waren es glaube ich 2-9. Also Hut ab, da muss man mal gratulieren. Wir tippen Leverkusen gegen Paris Saint-Germain.
1-2.
Ich sage 2-2. Du darfst eröffnen mit Kopenhagen gegen Borussia Dortmund.
Das wird ein 2-3.
Ich sage 1-2, also auch Dortmunder Sieg. Bayern gegen Brügge 5-1.
Das wird ein 6-0.
Bitter, was wir hier schon tippen müssen. Ja. Und dann Frankfurt gegen Liverpool.
2-2.
Es ist erschreckend, wie wir dieses Mal, wir haben nur ein Ding, ich tippe auch 2-2, Leverkusen-Paris trennt uns dann. Und dann haben wir noch die Europa League, vielleicht ist da ein bisschen mehr Unterschied dabei. Mhm. Da haben wir zunächst mal, warte mal gerade, so, ja, also Fenerbahce gegen den VfB Stuttgart.
1-0.
Ja, 1-1 und ich sage Freiburg gegen Utrecht 2-0.
1-3.
Ja. Und Mainz gegen Mostar. Mainz wird sich aus der Krise befreien. 2-1.
2-2.
Oh, 2-2. 2-2. Okay. Und zum Schluss möchte ich noch auf was hinweisen. Ja. Ich hätte sie eigentlich gerne jetzt schon gefeiert. Wir haben, glaube ich, das mal einmal angerissen. In der Allsvenskan in Schweden kann heute Abend Mjällby schwedischer Meister werden. Also es wird der ein oder andere sagen, gut, wie gut oder schlecht die Schweden gerade sind. Das sieht man ja, dass sie in der WM-Qualifikation nach der Niederlage gegen den Kosovo letzter sind. Jondal Thomasson ist ja auch schon entlassen worden und das, obwohl du vorne mit Gökeres und Ishak zwei der teuersten europäischen Stürmer hast. Aber dieses Ding ist halt geil, weil dieser kleine Ort, ich muss nochmal genau gucken, damit ich das nicht falsch ausspreche, die haben 1500 Einwohner. Und spielen noch nicht mehr im eigenen Ort, sondern die spielen in der Nachbargemeinde, im Strandvallen, glaube ich, heißt das Stadion, also direkt am Meer. Und wenn Mjällby heute Abend beim großen, einstmals großen IFK Göteborg gewinnt, dann sind sie Meister. Verfolger Hammarby hat gestern gewonnen. Es sind 8 Punkte Vorsprung. Es ist jetzt der 4. Spieltag. Mit einem Punkt wäre es noch nicht durch, weil das Torverhältnis zu knapp ist. Aber das finde ich dann schon eine Geschichte voller Romantik, dass man in so einem kleinen Ort, in einem traditionellen Land wie Schweden, immerhin Vize-Weltmeister und im Halbfinale von Europameisterschaften, dass man da Meister werden kann. Das ist Romantik,
ja,
die uns ja in den großen Ligen so ein bisschen, das haben wir eben besprochen, verloren gegangen.
Ja, das stimmt. Und dann könnte man doch auch im Grunde genommen allgemeingültig für unseren neuen Hörer die Bühne bauen und sagen, ob in Schweden oder gegen Bayern München, da musst du halt einfach...
Hörst du dumm an, musst du mit Eier spielen, das haben wir erste Halbzeit komplett vermissen lassen. Wir waren sehr unsauber im Fußball, wir haben keinen Zweikampf geführt. Und die zweite Halbzeit macht Mut, weil ich denke, ja, wir waren sogar besser als die Bayern in der zweiten Halbzeit, aber über 90 Minuten über die erste Halbzeit war das zu wenig dann und dann gewinnst du nicht in München, weil sie einfach so gut sind zur Zeit.
Ja, aber dann brauchst du halt Eier, ne? Das ist, hat er doch ganz klar gesagt, oder?
Nico Schlotterbeck adelt unseren Podcast.
Ja.
Und da muss ich dann einfach sagen, wenn Nico Schlotterbeck uns adelt und wenn Mjällby heute Abend um 19.10 Uhr anpfiff schwedischer Meister werden kann, dann brauchen wir vor allen Dingen eins. Ek, wie behöver Ek.